Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir heißen Sie herzlich willkommen beim Magazin von Radio Slowakei International. An diesem Samstag widmen wir uns den folgenden Themen der vergangenen Tage. Mit Kai Zeisberg blicken wir auf das Werk des verstorbenen österreichischen Autoren Martin Pollack zurück. Gleich danach steht die Wiederholung der ersten Runde unseres neuen Wettbewerbs Mysteriöse Slowakei auf dem Programm. Und Marek Antaschwa stellt Ihnen den Sportschützen Stefan Ernst vor. Juraj Pavlovic am Mikrofon und Eva Medelska am Mischpult wünschen Ihnen angenehmes Zuhören. Der Film Blick in den Abgrund des österreichischen Schriftstellers Martin Pollack wühlte 2024 die Slowakei auf. Im Januar 2025 ist Martin Pollack verstorben. Dazu ein Nachruf von Kai Zeisberg im Gespräch mit dem slowakischen Autor Michal Horecký.
Radio Slowakei International. Hautnah dran.
Der österreichische Schriftsteller Martin Pollack, geboren 1944 in Bad Hall, war eigentlich Journalist, bevor er erst in den 1980er Jahren auch eine Karriere als Literat und Literaturübersetzer begann. 1984 erschien sein erstes Buch, Nach Galizien, ein literarisch-kulturgeschichtlicher Reiseführer in eine multikulturelle Region, die erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wiederentdeckt wurde. Er war unter anderem Kurator der Leipziger Buchmesse und fühlte sich der osteuropäischen Literatur verbunden. Seine Reportagen und Erzählungen erhielten internationale Preise und wurden in 14 Sprachen übersetzt. Am 17. Januar 2025 ist Martin Pollack im Alter von 80 Jahren gestorben. Im österreichischen Standard schrieb Gerhard Zeilinger in einem Nachruf, dass sein Tod mit einer möglichen neuen Regierungsbeteiligung der FPÖ und damit dem drohenden Ende der liberalen Demokratie in Österreich zusammenfällt, ist so traurig wie bitter. Gerade jetzt bräuchten wir seine Stimme dringender denn je. 2004 erschien sein Buch Der Tote im Bunker über seinen leiblichen Vater, einen SS-Sturmbannführer, Mitglied der Gestapo und Kriegsverbrecher. Der Elite-Nazi Gerhard Bast beteiligte sich nach der Unterdrückung des slowakischen Nationalaufstands SNP 1944-45 an der Ermordung von Partisanen und Zivilisten in der Nähe von Banská Bystrica und Ružomberok. Und 20 Jahre später begab sich Martin Pollack erneut auf schmerzhafte Spurensuche, um den Opfern seines Vaters ihre Identität zurückzugeben. So entstand 2024 im Zusammenhang mit dem 80. Jahrestag des SNP der Film Pohľad do priepasti, Blick in den Abgrund, unter der Regie von Jaroslav Wojtek, eine Koproduktion mit dem slowakischen Fernsehen. Den Impuls zum Schreiben beschreibt Pollack darin so: Beim Umgraben im Garten fand er eines Tages ein Stück Metall, eine alte Gabel.
Dann habe ich die betrachtet und sehe dann einen Stempel Waffen-SS. Für mich war das insofern ein bisschen bedrückend, weil immerhin mein Vater bei der SS war und Gestapo. Das ist sozusagen einem Geist kämpfen musste, nicht aus einem Phänomen, das ich aber nicht wirklich näher gekannt habe. Aber ich habe mir ziemlich lange Zeit gelassen. Das Buch über meinen Vater ist erschienen, da war ich 60.
Der slowakische Schriftsteller und Journalist Michal Horecký hat als Übersetzer eng mit Martin Pollack zusammengearbeitet, spielt als dessen Begleiter durch die Slowakei selbst im Film mit. RSI sprach mit ihm. Michal, was ist dir aus der Zeit der Zusammenarbeit mit Martin Pollack besonders in Erinnerung und im Herzen geblieben?
Ich glaube, sein Bauernhof im Südburgenland. Wir waren das erste Mal da mit dem Regisseur, mit dem Kamerateam. Und das ist ein wahnsinnig schönes Haus, wo er immer mehrere Monate im Jahr gearbeitet hat. Da hat er auch seine Bücherregale, seine riesige Büchersammlung. Und das war auch sozusagen ursprünglich geplant mein Teil bei der Arbeit am Film, weil ich soll nur das sehr lange Gespräch über sein ganzes Leben und Werk, da soll ich sein Dolmetscher sein in Slowakische, weil ich habe 3 Bücher von ihm übersetzt und der Regisseur gesagt, Michal, du kennst ihn, du kennst sein Werk, seine Bücher, das passt perfekt zusammen. Aber später hat sich herausgestellt, dass Martin Pollack schon gesundheitlich so angeschlagen war, dass er nicht mehr tatsächlich sehr aktiv bei dem Film mitmachen durfte. Und ich war dann als Ersatz sozusagen als sein Übersetzer ins Slowakische auf der Spurensuche des Buches Der Tote im Bunker in Mitteleuropa unterwegs. Vom Brenner über Bratislava, Wien bis nach Liptau, Donovali, Ružomberok. Also das war schon eine unvergessliche Reise.
Habt ihr denn auch darüber gesprochen, ob es nun ein Phänomen unserer Mütter und Väter ist, dass sie sich oftmals nicht mit der Generation ihrer Eltern auseinandersetzen wollen, oder ob dieses Verdrängen und Wegschauen vielleicht generationsunabhängig ein Phänomen ist?
Ich glaube, das bleibt auch in den jetzigen und in den künftigen Generationen sehr ähnlich. Also diese Auseinandersetzung mit dem, wer bin ich, was sind meine Eltern, was haben die getan, vor allem in politisch schwierigen Zeiten. Wir leben wieder in Kriegszeiten. Das heißt, im Fall Martin Pollack war das Sonderfall, weil sein biologischer Vater Gerhard Bast war ja Kriegsverbrecher. Und ich glaube, das Besondere an dem Buch ist gerade der sehr authentische Versuch, kritisch mit der eigenen Familiengeschichte umzugehen. Weil wir wissen, es ist viel einfacher zu sagen, ja, die Deutschen, die Faschisten haben viel Schlimmes getan. Aber was ganz anderes ist zu sagen, mein Vater hat was sehr Schlimmes getan. Mein Vater war ein Täter. Und Martin Pollacks Aufgabe war sozusagen, wie ist die Verantwortung der Kinder der Täter? Was ist das für eine Last? Was ist das für eine Erbschaft? Und damit hat er sich das ganze Leben lang auseinandergesetzt. Also zum Glück war mein Vater in keinem Krieg. Er ist Nachkriegsgeneration, also das war genau die Generation der großen Hoffnungen, dass die Welt friedlich sein wird und dass die Kriege vorbei sind, dass die Kriege nur in die Museen gehören. Aber jetzt ist die Welt wieder anders. Ich glaube, schon in unserem Nachbarland Ukraine wird man sich sehr ernsthaft damit auseinandersetzen, wer ist jetzt der Täter, wie habe ich reagiert, soll ich mit der Waffe kämpfen, wie kann ich dazu beitragen, dass wieder Frieden herrscht. Ich glaube, das wird leider uns immer als Menschen begleiten und für meine Kinder wird es wieder eine völlig andere Erfahrung. Die sind schon in die Freiheit geboren, ich bin noch in eine Diktatur geboren. Meine eigene Kindheitserinnerungen sind noch an Realsozialismus der Tschechoslowakei. Ich glaube, es wird immer Krisen geben und die Vergangenheit wird sicherlich immer eine wesentliche Rolle dabei spielen. Welche Zukunft haben wir?
Wie waren denn die Reaktionen auf den Film, nachdem er 2024 seine TV-Premiere hatte und dann auch im Programmkino Lumière gezeigt wurde?
Ich glaube grundsätzlich sehr positiv. Es gab viele Besprechungen auch in Zeitungen und ich muss auch sagen, dass die Reise zur Vorpremiere in Banská Bystrica im Museum des Widerstandes war Martin Pollacks letzte Reise. Dann durfte er nicht mehr reisen und war nur noch im Spital. Also wir waren sehr glücklich, dass er selbst ganz begeistert war von dem Film. Das war uns sehr wichtig.
Martin Pollack hat sich in seinem Schaffen immer gegen das Vergessen engagiert. Die Zeiten des Nationalsozialismus und Faschismus in der slowakischen Ausprägung des Kriegsstaates unter dem katholischen Priester Josef Tiso sind Geschichte. Der kommunistische Totalitarismus wurde 89-90 überwunden. Könnte Martin Pollack denn heute beruhigt auf die Slowakei schauen?
Nicht auf die Slowakei und nicht auf seine Heimat Österreich. Er war wirklich bis zum letzten Atem ein sehr kritischer Mensch, ein sehr wachsamer Bürger. Er hat noch letztes Jahr wirklich schon sozusagen auf dem Todesbett die letzten Texte geschrieben und auch einen Aufruf zur slowakischen Kultur. Also er hat einen Aufruf auf die österreichischen Kolleginnen, Autoren und Journalistinnen geschrieben, genannt kultureller Kahlschlag in der Slowakei. Und da zitiere ich, das, was gerade in der Slowakei passiert, das betrifft uns alle, das geht uns alle an. Zitat Ende.
Wir sind die Nachfahren von Tätern. Dem müssen wir in die Augen blicken. Und das müssen wir erzählen. Darüber müssen wir schreiben. Sonst wird das nie vergehen.
Radio Slowakei International.
Auch im Jahr 2025 hat Radio Slowakei International einen neuen Wettbewerb für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vorbereitet. Er trägt den Titel »Mysteriöse Slowakei«. In 10 Runden können Sie gemeinsam mit uns attraktive Orte entdecken und spannende Schicksale kennenlernen, die zu Recht das Attribut »geheimnisvoll« im Sinne des Wortes »mysteriös« und »rätselhaft« tragen. Am Ende jeder Runde gibt es eine Gewinnspielfrage. Alle richtigen Antworten nehmen an der Verlosung schöner Preise teil. Zum ersten mysteriösen Ort der Slowakei führen Sie Jana Herbekova und Susanna Borowska.
Gewinnspiel.
Ein Mann, der maßgeblich zur Gründung der ersten tschechoslowakischen Republik beitrug, war der slowakische Astronom, Wissenschaftler, Fotograf, Militärflieger, General der französischen Armee, Politiker und Diplomat Milan Rastislav Štefánik. Wo war dieser vielseitig begabte Mann überall tätig? Die Frage beantwortet der Diplomat, Schriftsteller und Historiker Miroslav Musil, der oft in Štefániks Fußstapfen getreten ist. Achtung, wir reisen in Kürze um die Welt.
Ja, Štefánik hat in der Tat, man könnte sagen, alle 5 bewohnten Kontinente bereist. Er unternahm Expeditionen innerhalb Europas, zum Mont Blanc oder nach Turkestan in Asien, nach Afrika, Nordafrika, wo er einen Platz für ein Observatorium suchte, und dann seine militärischen Missionen in Japan und auch in Lateinamerika und Nordamerika. Er ist also wirklich um die ganze Welt gereist.
Jetzt aber zu den angedeuteten geheimnisvollen Ereignissen. Am 4. Mai 1919 starb der General vorzeitig bei einem Flugzeugabsturz. Sein dreimotoriges Doppelflugzeug Kaprnice A-33, Seriennummer 11495, stürzte in der Nähe von Bratislava kurz vor der Landung ab. Die Umstände des Unfalls bleiben unklar. Auch Miroslav Musil, der sich Geheimnissen von Štefániks Leben in mehrere seiner Bücher wie Milan Rastislav Štefánik im Licht der italienischen Archive, Štefánik und die Gründung der Tschechoslowakei in den Dokumenten von 5 Kontinenten, Štefánik und seine Juliana oder dem letzten Štefánik Mon Amour widmet, hat seine Hypothese über dieses Unglück.
Tatsache ist, dass dieser Unfall, wie er offiziell genannt wurde, immer noch ungeklärt ist. Ich erörtere meine Hypothese in diesen Büchern. Am Tag nach dem Unglück traf nämlich ein italienischer Leutnant dort ein und stellte fest, dass die Landebahn, die der französische Adjutant von Štefánik für ihn vorbereitet hatte, genau senkrecht zur Richtung des starken Nordwindes über den Karpaten verlief, also nicht gegen den Wind, wie sie hätte verlaufen müssen. Das Flugzeug bekam eine Windböe von der Seite und begann in Richtung Ivanka bei Bratislava abzudrehen. Die Piloten versuchten verzweifelt, den Kurs zu korrigieren, verloren aber die Kontrolle über das Flugzeug und stürzten ab. Dies ist also eine ziemlich plausible Version.
Im Zusammenhang mit dem Absturz wird in einigen Theorien auch eine Schießerei erwähnt. Dies hält Miroslav Musil jedoch für eher unwahrscheinlich. Was könnte aber hinter der absichtlich schlecht vorbereiteten Landebahn stehen?
Wie in jedem Krieg gab es im Hintergrund auch kommerzielle Interessen, und dieses Mal prallten französische und italienische Interessen aufeinander. Beide wollten sowohl Waffen als auch Flugzeuge liefern. Da bekannt war, dass Štefánik eine italienische Verlobte hatte und dass er eher pro-italienisch eingestellt war, konnte es durchaus sein, dass das italienische Flugzeug nicht landen oder abstürzen sollte, denn der französische Adjutant verschwand dann auf mysteriöse Weise. Und das bestätigt auch der Befehl des italienischen Oberbefehlshaber der Luftwaffe, die Version in Umlauf zu bringen. Štefánik habe während des Flugs den Platz mit dem Piloten getauscht, was selbst am Boden schwer gewesen wäre. Und als er die Menschenmenge sah, die auf ihn wartete, was in Wirklichkeit nicht der Fall war, wurde er vor Rührung ohnmächtig, fiel auf das Steuerrad und verursachte den Absturz. Das heißt, dass auch die Italiener verzweifelt versuchten, die Ehre der italienischen Luftwaffe und ihr Flugzeuge zu retten.
Gibt es noch ein weiteres, nennen wir es mal, Geheimnis im Leben des Generals?
Sein Leben birgt viele Geheimnisse. Seine erste geheimnisvolle Mission war 1913 in Ecuador, wo er offiziell ein astronomisches Observatorium in der Hauptstadt Quito errichten sollte. Aber in Wirklichkeit ging er dorthin, um einen Stützpunkt für die französische Flotte auf den Galapagos-Inseln vorzubereiten, die zu Ecuador gehören. Und er war wirklich so brillant, dass er die Regierung von Ecuador dazu bringen konnte, die französische France Telecom zu beauftragen, die drahtlose Telegrafie in ganz Ecuador einzuführen, einschließlich dieser Inseln. Dies sollte der erste Schritt zum Bau dieses Stützpunktes sein. Leider kam der Krieg und die Dinge änderten sich. Aber dafür ehrte Frankreich Stefanik. Er erhielt den Orden des Ritters der Ehrenlegion.
Dem großen Sohn die befreite tschechoslowakische Nation lautet eine der Inschriften auf dem Grabmal von Milan Rastislav Štefánik auf dem Berg Bradlo. Warum gerade Bradlo?
Das westslowakische Hügelland Miauska Pahorkatina, wo dieser Berg, genauso wie Štefániks Geburtsort Košariska liegt, lag in Abgeschiedenheit von Bratislava, das stark, ich würde sagen, ungarisch-deutsch geprägt war. Es war eine Brutstätte der Protestanten, wo mehrere slowakische Giganten heranwuchsen. Im Grunde genommen ist der Hügel Bradlo so eine Dominante dieses Gebiets, was ihn sehr symbolisch und wichtig macht. Es ist nicht nur einfach die letzte Ruhestätte des Generals. Štefánik war ein starker Antibolschewik, das heißt, das kommunistische Regime wollte ihn vergessen und aus der Geschichte auslöschen. Und die Menschen gingen nach Bradlo, um nicht nur das Andenken an einen Nationalhelden zu ehren, sondern es war auch eine Art Protest gegen das totalitäre Regime. Bradlo ist also sehr bedeutsam.
Kann man auch heute noch etwas aus Štefániks Leben entdecken?
Ja, es ist möglich. Auch mein jüngstes Werk, Štefánik Mon Amour, ist die noch nicht genug gewürdigte Geschichte seiner Beziehung zu Louise Weiss. Sie war die Suffragette, nach der der Sitz des Europäischen Parlaments in Straßburg benannt ist. Sie war wahnsinnig in Štefánik verliebt, könnte man sagen, und öffnete ihm die Türen zu den Medien. Sie gründete sogar eine Wochenzeitung für ihn. Als er starb, übernahm sie seine Botschaft, die Botschaft eines geeinten Europas und des Friedens in der Welt. Das habe ich aus ihren über 1000 Seiten umfassenden Memoiren entnommen. Aber wir können wirklich immer noch etwas entdecken, wenn wir nur hinter die Kulissen seines Lebens blicken.
Sie treffen sich mit jungen Menschen in Schulen. Was in Štefániks Leben interessiert Sie am meisten? Welche Fragen stellen Sie ihnen?
Mir ist aufgefallen, dass ich bei verschiedenen Wettbewerben an Schulen immer Štefánik mit der Mütze des Generals sehe. Ich versuche nur, den jungen Leuten zu sagen, dass sie sich für ihn als auch Wissenschaftler, Astronomen und Entdecker interessieren können. Seine Funktion eines Generals, das war schon der Höhepunkt seiner Karriere, aber das Interessanteste ist das, was dem vorausging. Und auch Štefánik als Mensch, ich glaube, jeder stellt sich ihn wahrscheinlich als eine Art Riese oder Helden vor, aber er war klein, hat etwas gehumpelt, sein Gesicht war vom Bocken gezeichnet. Genau so hat es auch Louise Weiss gesagt, dass er sie körperlich gar nicht ansprach, sondern geistig. Er hatte ein erstaunliches Charisma. Und es kann für einen jungen Menschen heute wirklich ein Vorbild sein, dass man sich immer sagen kann, ich werde es schaffen, weil ich es schaffen will. Man soll an sich selbst glauben, unabhängig von seinen körperlichen Reserven und sein Ziel verfolgen.
So erzählt der Schriftsteller und Historiker Miroslav Musil über Štefániks Leben. Und bevor wir Ihnen die heutige Quizfrage stellen, hören Sie noch ein Lied zu Ehren des Generals Štefánik.
Mammi sapita, povedz mamko, či sa tajú hviezdy spočítať. V duši nežnej vrie, smet po poznaní, verí, že si všetky hviezdy jasné podmaní. V tom útri je vojna, zrada na miery, do francúzskej letky si to namieri. Srdce statočné pohre poženie, keď v Európe rozpúta sa divné vesnenie. Lingot svojich hviezd za front vymením, dúfam, že
наше свет, що соблазнил, а стара зменил. Bien proche du maréchal Foch, un vrai modèle, ami fidèle, toujours sans reproche, de liberté libre, pour son peuple il vibre.
Und zum Abschluss die heutige Quizfrage. In welchem Jahr fand Stefaniks Reise nach Ecuador statt? Ihre Antworten senden Sie bitte bis Ende Februar an unsere Adresse RSI Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 811-07 Bratislava, Slowakei oder per E-Mail an rsi-german@rtvs.sk.
Gewinnspiel.
Stefan Ernst lebt im westslowakischen Ort Gajari und gehört seit einigen Jahren zu der Weltelite der Vorderladeschützen. Seine hervorragende Form bestätigte er auch im Vorjahr. Zusammen mit Marika Antaschowa blicken wir nun auf seine Saison zurück.
Tore, Punkte, Sekunden.
Stefan Ernst holte bei der letzten Vorderlade-Weltmeisterschaft in Vallejo sul Mincio 8 Medaillen. Eine bemerkenswerte Leistung zeigte er in der Disziplin Kuchenreuter, wo er 98 Punkte erzielte und damit einen neuen Weltrekord aufstellte. Wie er für den slowakischen Schießsportverband sagte, war er am Ende dieser Disziplin etwas nervös, aber schließlich funktionierte der letzte Schuss und das gesamte slowakische Team freute sich über den Weltrekord und die Goldmedaille. In dieser Sportart machen selbst die kleinsten technischen Details den Unterschied. Der Slowake räumte ein, dass nur zwei Kleinigkeiten ihn daran hinderten, die 100-Punkte-Marke zu knacken, was ein absoluter Weltrekord gewesen wäre. Er sieht die jüngste Weltmeisterschaft als eine seiner erfolgreichsten an und gibt zu, dass die Atmosphäre bei den Championaten eigenartig ist.
Die Kampfrichter hatten die Situation auch nicht ganz gut gehandhabt. Ich hätte eine weitere Medaille gewinnen können, denn es gab noch einen Kaliberschuss. Aber anstatt die anerkannten mechanischen Messmittel zu verwenden, haben die Kampfrichter irgendeine Art von optischer App genutzt und erklärten, es sei nicht passiert. Ich habe Protest eingelegt. Aber dem wurde nichts stattgegeben.
Stefan Ernst gewann bei der Weltmeisterschaft 2 Gold- und 2 Silbermedaillen in der Einzelwertung. Darüber hinaus verhalf er im Teamwettbewerb zu den weiteren 2 Gold- und 2 Silbermedaillen.
Es steckte eine Menge harte Arbeit dahinter. Ich bin die Art von Schütze, der nicht regelmäßig trainiert. Ich ziehe die Saison einfach durch, aber wenn die Weltmeisterschaft oder die Europameisterschaft ansteht, raffe ich alle meine Kräfte zusammen. Dann bin ich vielleicht einen Monat lang unangenehm, weil das Schießen bei mir an erster Stelle steht.
Stefan Ernst trainierte früher auf dem Schießstand in der Gemeinde Gajari. Neuerdings fährt er aber zum Trainieren in die Tschechische Republik.
Auf dem Schießstand in Gajari hatte ich eine kleine Auseinandersetzung mit meinen Kollegen, also habe ich den Schießstand aufgegeben. Hierbei möchte ich mich bei meinen Kameraden in der Stadt Uherský Ostroh bedanken, wo ich nun trainiere. Sie stellen mir einen Schießstand mit Unterkunft zur Verfügung und es kostet mich nichts. Sie sind sehr hilfsbereit, auch wenn ich im Grunde genommen ihr Gegner bei den Wettbewerben bin. Dort habe ich an all meinen Fähigkeiten gefeilt und mich so auf die Weltmeisterschaft vorbereitet.
Darüber hinaus trainierte der Sportschütze auch zu Hause.
Ich habe eine Garage und eine Werkstatt, die 25 Meter weiter entfernt liegt. Da hänge ich eine Zielscheibe auf und mache Trockenübungen. Nur, letztes Jahr habe ich angefangen, Tomaten zu züchten. Dabei habe ich nicht bemerkt, dass die Tomaten dort gewachsen waren, wo ich geübt hatte. Also musste ich in den Garten umziehen, um trainieren zu können. Ich habe eine Art behelfsmäßigen Schießstand gebaut, auf dem ich die Trockenübungen mache. Dort kann ich meine Form aufbauen. Natürlich muss ich aber auch scharfes Training absolvieren. So fahre ich für 2 oder 3 Tage nach Mähren, um dort die Feinabstimmung vorzunehmen. denn ich ändere immer etwas in letzter Minute und das rettet mich dann beim Wettbewerb. Entweder füge ich noch Pulver hinzu oder ändere die Munition. Leider kommt das immer erst in letzter Minute heraus.
Wie der slowakische Schütze sagt, geht er mit Demut und Respekt vor seinen Gegnern in jeden Wettkampf. Ohne das ist es laut ihm unmöglich, eine gute und konzentrierte Leistung zu erbringen. Nach seinen Erfolgen in der vergangenen Saison werden wohl auch in der neuen Saison hohe Erwartungen in ihn gesetzt. Wie geht er damit um?
Im Grunde genommen bin ich schon ein älterer Mensch, also muss ich nun auch meine Wirbelsäule schonen. Im Laufe des Jahres habe ich meine Disziplin etwas gelockert, denn ich kann mich nicht mehr so intensiv vorbereiten wie die jungen Schützen. Es geht wirklich schon um die Gesundheit. Aber wenn die Meisterschaft vor der Tür steht, lege ich wieder zu. Ich trainiere für jeden Wettkampf und dann am Ende gehe ich immer auf Nummer sicher. Ja, klar, es gibt immer einen besseren als mich. Dann gilt es. Wenn er besser ist, bin ich schlechter. Und wenn ich besser bin, dann gewinne ich.
Radio Slowakei International.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, derzeit führen wir eine Online-Umfrage durch, um von Ihnen mehr darüber zu erfahren, wie Sie uns technisch empfangen und inhaltlich wahrnehmen. Die Umfrageergebnisse werden in anonymisierter Form ausgewertet. Wir sammeln keine persönlichen Daten. Die Beantwortung der Fragen dauert circa 5 Minuten. Über Ihre Mithilfe würden wir uns freuen, denn wir wollen auch weiterhin für Sie die Slowakei in aller Welt bekannt machen. Bitte besuchen Sie hierfür unsere Webseite unter https://deresi.rtvs.sk/projekte/umfrage. Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das heutige Programm von Radio Slowakei International. Eva Medelska am Mischpult und Rui Pavlovic am Mikrofon danken Ihnen, dass Sie mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Ta pieseň v mom chýba mi ako soľ. Tón a v ňom žiaľ, duša hôr, duša ská, slovenská. S tou pieseňou znie vzdialené volanie. Viem, mám ju rád, roztopí srdce ľad, postý krát. Často sa mi sníva v noci o tých detských hrách, čo mi tajne prešli do krvi. Bol som iba malý chlapec, vychýlený z dráh, chodím stále v tenkej obuvi. Pieseň v mol, spomienok plný stôl. Tón pošlem v diaľ, duša hôr, duša ská, slovenská. O tých dávnych hrách, čo mi tajne prešli do krvi. Bol som iba malý chlapec, vychýlený z dráh, chodím stále v tenkej obuvi. Piesňou znie vzdialené lákanie. Viem, mám ju rád, roztopí v srdci ľad, postý krát.